Was für eine anstrengende Saison. Wir lassen die vergangenen Monate nochmals Revue passieren und wir richten den Blick nach vorn. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Tag nach dem Saisonfinale. Mit dabei heute der Jakko wieder. Hallo Jakko.
Gut an alle, hallo.
Und der Nick. Hallo Nick.
Hallo, grüßt euch.
Ja, und Nick, dich als erstes müssen wir natürlich gleich fragen. Du siehst heute irgendwie anders aus. Was ist passiert?
Tja, ich würde jetzt gern so eine Heldengeschichte erzählen, à la Vukotic, irgendwie Kopfballduell und der andere liegt jetzt noch am Boden, aber ist leider nicht so. Es war plötzlich nach dem Spiel gestern am Bölle da, vielleicht hat mich jemand zu heftig geherzt oder gedrückt, ich weiß es nicht. Und dann fing es an zu bluten und zu bluten und zu bluten. Jetzt laufe ich halt mit diesem blöden Pflaster rum, aber es ist nicht schlimm, geht auch wieder vorüber. Und ich finde, nach der Saison passt das Pflaster auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine anstrengende Saison, die gestern zu Ende gegangen ist mit einem 3:1 über Schlusslicht Jahn Regensburg. Das war eine schwere Geburt, das muss man trotz allem sagen, denn die Lilien lagen zur Pause 0:1 hinten. Es war eine ganz schreckliche erste Halbzeit für mein Empfinden. Und dann hat Fraser Horn wieder das Spiel gedreht und Andi Müller dann noch einen zunächst verschossenen Strafstoß von Kilian Corredor verwandelt zum 3:1 und damit für einen am Ende klaren Sieg gesorgt. Wir wollen nicht zu lange über das Spiel sprechen, es war ja auch ohne Bedeutung. Die Lilien sind damit Tabellenzwölfter geworden. Haben zum ersten Mal, das muss man ja auch nochmal hervorheben, zum ersten Mal gegen eine der letzten vier Mannschaften in der Tabelle einen Sieg geholt. Man will sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn die Lilien da eine bessere Bilanz gehabt hätten gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Aber gestern hat es dann geklappt, also unter dem Aspekt versöhnlich. Und es gab natürlich noch einen Nebenaspekt, oder vielleicht war es sogar der Hauptaspekt, wahrscheinlich war es der Hauptaspekt, die Verabschiedung von Tobi Kempe. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Ich möchte aber erst nochmal euch beide fragen, Nick und Jakko, wie habt ihr das Spiel gestern erlebt, Jakko?
Ja, ich glaube, über die erste Halbzeit waren wir alle so ein bisschen schockiert. Entsprechend der Häme in Form von Pfiffen haben wir ja dann zur Halbzeitpause gehört von den Fans. Ja, als das 1-0 gefallen ist, dachte ich mir, nee, schon wieder durch eine Ecke und auch noch wieder durch so ein Gewusel. Sauer war ich dann auch, als es dann in der Halbzeit ging und ich mir dachte so, boah, also so wollen wir den Tobi eigentlich nicht gehen lassen mit so einem Spiel, ne? Dann auch noch gegen den Tabellisten.
Ja, also ich muss auch sagen, die erste Halbzeit war wirklich fürchterlich, nachdem es so gut begonnen hatte mit dem Tor, was dann leider zu Recht aberkannt wurde wegen Hand vom Fraser. Ich habe auch die ganze Zeit nur an den Tobi gedacht. Ich habe gesagt, hey, so könnt ihr ihn doch nicht verabschieden. Das kann nicht sein. So ein Rahmen, so eine tolle Stimmung. Und es drohte ja wirklich zu kippen. Und Regensburg war ja nun wirklich jetzt auch nicht der Mega-Gegner. Aber du, Mantel des Schweigens drüber, ich würde sagen, machen wir es kurz, was das Spiel betrifft. Wichtig waren die Szenen dann so rund ab der 60. Minute, als Tobi rausging. Das war nochmal echt, da ist mir schwer ums Herz geworden. Und ja, das hat für vieles auch versöhnt in dieser doch so anstrengenden Saison.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass mir da etwas schwer ums Herz geworden ist und ich vielleicht auch so einen Schimmer feuchte Augen bekommen habe. Ich kenne Tobi jetzt wirklich auch als Journalist seit über 10 Jahren. Das ist schon wirklich wahnsinnig. Ich glaube, das erste Mal in der Zweitliga-Aufstiegssaison, als sie in Kaiserslautern gespielt haben, da erinnere ich mich, dass ich ihn zum ersten Mal in der Mixzone vor mir stehen hatte und ja, seitdem immer wieder und war ein angenehmer Zeitgenosse, viele wichtige Tore. Ja, schön, dass es noch geklappt hat mit dem Comeback. Das wäre ja wirklich die ganz, ganz bitter gewesen, wenn er dann mit dieser blöden Knieverletzung, die er sich am Freitag zugezogen hat, sein Abschiedsspiel noch versäumt hätte. So hat er über 60 Minuten durchgehalten, Gott sei Dank. Und hat wirklich, glaube ich, er hat der Dank, der ihm gebührt, den hat er bekommen, dann vom Verein, von den Fans, aber vor allem, das war schon wirklich sehr stimmungsvoll, sehr emotional, sehr, sehr würdig. Jakob, was sind eigentlich deine Erinnerungen so, Tobi Kempe? Hast du den von Anfang an mitverfolgt?
Ja, natürlich. Also, ich glaube, wenn ich da für alle Linienfans spreche, also Tobi Kempe wird hier immer wieder in Verbindung gebracht mit dem Tor gegen St. Pauli, mit dem Freistoßtor. Ja, das ist so halt das Prägendste gewesen, ne? Auch wenn man, wenn die Leute das Interview verfolgt haben, was auf der Darmstadt-Seite auf YouTube erschienen ist, hat er ja auch nochmal das Spiel hervorgehoben und ich würde schon sagen, er ist, ich meine, ich bin jetzt 28 Jahre alt, ne? Seit ich volljährig bin, sehe ich den Typen bei den Lilien. Ich kenne es nicht anders, Tobi Kempe bei den Lilien. Es ist schon, ja, es ist wie als ob man jetzt seinen besten Freund verabschiedet, ne? Den man jetzt ja nicht mehr sehen wird. Und sehr emotional. Also, Stefan, als du gerade von den Tränen in den Augen gesprochen hast, so also ging es mir auch, als ich dann auch nochmal die Reels auf Insta gesehen habe, als dann auch nochmal alle Spieler Spalier standen und er dann ausgewechselt worden ist. War sehr emotional, ja.
Ja, wobei wir wissen alle nicht, was er in Zukunft machen wird. Er hat sich auch gestern noch bedeckt gehalten. Er will es einfach nicht sagen. Er hat auch nicht ausgeschlossen, dass er noch irgendwo anders spielt. Aber wir wissen es nicht. Darf auch spannend sein. Er meinte jetzt auch, jetzt kommt erstmal die Reha, und dann muss er erstmal runterkommen und dann sehen wir weiter. Aber ja, wir wissen es nicht. Also vielleicht gibt es ja auch noch die große Überraschung. Nur, dass er bei den Lilien nächste Saison nicht mehr spielen wird, das steht fest. Ja, Nick. Du darfst auch noch zwei Sätze sagen zu Tobi.
Leider muss ich sagen, da merkt man, dass man dann doch alt wird. Wenn du sagst, der Tobi Kempe war dein ganzes Leben dabei, Jako, dann merke ich, dass da doch noch ein paar noch dazwischen sind mit Oliver Posenjak, Uwe Kuhl, Bruno Labbadia, Bernard Rares, Sanchez. Ach, gibt schon noch so ein paar Helden meiner Jugend. Aber natürlich, also ich habe Rotz und Wasser nach dem St. Pauli Tor geheult. Ich habe mir jetzt die alten Fotos nochmal angeschaut, wie ich mit meinem Sohn damals echt noch klein da auf dem Feld war und ja, einfach bitterlichst geweint habe. Und er ist mit sehr vielen emotionalen Momenten verbunden, hat ja unfassbar viele Elfmeter auch geschossen, auch von großer Bedeutung. Und er hat einfach so einen schönen geflickten Ball gespielt, der ja auch manchmal nicht unbedingt Lilien-like war. Also er war immer so die Edelfeder unter manchmal etwas rabiateren Arbeitern, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich muss auch sagen, also das ist schon, es ist jetzt so nochmal einer aus dieser Generation, die Großes geleistet haben, den mir jetzt verabschiedet. Und das ist dann immer klar, ich bin jetzt auch keiner, der immer nur nach hinten schaut, sondern es beginnt bestimmt ein neues, tolles Kapitel, aber man muss es zumindest jetzt mal ein paar Tage sacken lassen und dann freue ich mich, dass wir mit einem anderen Spieler, wie auch immer er heißt, dann ein neues Kapitel schreiben.
Das hoffen wir. Aber jetzt lasst uns auch noch mal ein bisschen blicken auf die vergangene Saison. 34 Spieltage, eine wirklich aufreibende Saison, fand ich. Die Lilien sind als Absteiger, Bundesliga-Absteiger in die Saison gegangen und haben sich enorm schwer getan. Wir haben mal überlegt, so, dass wir das an bestimmten Eckpunkten festmachen. Was war für euch so der negative Höhepunkt der Saison? Was war das? Also, Jakob, wenn du zurückdenkst, 34 Spieltage.
Ja, also wenn man jetzt den negativen Höhepunkt benennen müsste, dann wäre es halt, glaube ich, wirklich so dieser fünfte Spieltag nach der Niederlage gegen Elversberg direkt zu Beginn. Vierter, sorry, ja. Das 0, meine ich, gegen Elversberg. Und ja, dann der Abschied von Thorsten. Denke ich, wenn man alle 34 Spieltage da irgendwie zusammenfasst, dann war es da echt da, dieser Knackpunkt. Und Tiefpunkt auch vom Verein her und die Fans. Also die Stimmung war unten. Man wusste jetzt nicht, okay, mit Florian Kohfeldt ein neuer Trainer, ein ganz anderer Charakter, wie das jetzt alles laufen wird. Und dann die Langzeitverletzten. Das kam alles zusammen. Und ja, ich denke, das war so der prägendste Moment, der mich jetzt so die Saison begleitet hat mit einem negativen Höhepunkt. Ja.
Ja, ich würde noch gern die drei Halbzeiten gegen Regensburg ins Feld führen. Da nehme ich noch die von Sonntag dazu. Das war auch schon sehr, sehr bitter. Aber klar, wenn man über die Signalwirkung eines Spieltages redet, dann kann es keine Alternative zum 0 zu 4 in Elversberg geben, weil das Spiel, machen wir uns nichts vor, das hätte auch 0 zu 8 ausgehen können. Das wäre auch noch verdient gewesen. Also das war wirklich eine absolute Katastrophe. Und da haben wir, glaube ich, alle gedacht, um Gottes Willen, also dieses Jahr, wie sollen wir die Klasse halten? Das geht ja gar nicht. Also wir sind ja so schlecht, das ist unfassbar. Also insofern, ja, sind wir uns einig, wenn wir uns auf ein Spiel einigen, dann Elversberg.
Kann ich euch auch nicht widersprechen, sehe ich ganz ähnlich, fand ich auch unfassbar. Die Mannschaft war von der ersten Sekunde auf dem Platz, hast du gesehen, dass die eigentlich dieses Spiel verlieren werden, weil keine Spannung, keine Körpersprache, nichts da war und die wirklich ja dann noch höher verlieren hätten können. Und dass Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel dann gesagt hat, die Mannschaft hat ihn im Stich gelassen, ja, das hat es leider getroffen und da war auch klar, dass es vorbei ist, weil wenn ein Trainer sowas über seine Mannschaft sagt, dann ist der Riss für mein Empfinden so tief, dass es nicht, dass er nicht zu kitten ist. Ja, und Nick, was du gesagt hast, Regensburg, also das vor allem das Hinspiel kurz vor Weihnachten war ja der große Knick unter Kohfeldt dann, nachdem sie wirklich so stark bis dahin gespielt hatten, die Woche vorher noch Kaiserslautern weggefegt hatten mit 5:1 im eigenen Stadion, ohne Lidberg, der zu dem Zeitpunkt schon verletzt war, als das erste Tor fiel, wenn ich es dir richtig in Erinnerung habe. Und dann verliert man so sang- und klanglos gegen das Schlusslicht und dann kam ja wirklich ganz schreckliche, ganz schlimme Monate. Das war wirklich, das waren, glaube ich, auch die beiden negativen Punkte. Aber es gab auch Höhepunkte. Also gab wirklich auch einige denkwürdige Spiele. Es zeigt auch, dass die Saison hier von viel Auf und Ab gekennzeichnet war. Was war jetzt für dich, Jako, der Höhepunkt dieser Saison?
Ja, um sich deinen Worten anzuschließen, das zeigt ja auch, dass wie unkonstant diese Saison gewesen ist. Ne? Wenn wir da von verschiedenen Spielen, die einem durch den Kopf gehen, Erinnerungen haben von einem 5:1 gegen Kaiserslautern oder Köln, den Tabellenführer, der Meister der zweiten Liga, den wir da abgeschossen haben im Bölle, ist mir eigentlich, also ich habe mir schwer getan, beziehungsweise tue mir schwer, da ein Spiel herauszukristallisieren, aber wenn würde ich, glaube ich, das Schalke-Spiel, ne, wo wir das fulminante Spiel in Gelsenkirchen von einem 3:0 zu einem 5:3 gemacht haben, wie ich da einfach, da habe ich einfach, wenn ich da zurückblicke, so die Emotionen rausgelassen, weil da einfach, das war einfach dieser Break, den man gemacht hat und dann, wo es dann langsam wieder aufwärts ging, da waren so viele Emotionen dabei bei diesem Spiel und da würde ich, glaube ich, so von Fansicht, vielleicht nicht von der spielerischen Leistung her, weil wir eben auch 3 Tore kassiert haben, aber so von der emotionalen Ebene und als wichtigen Schritt ab da an würde ich das Schalke-Spiel herauskristallisieren.
Nix, ist es auch so oder hast du ein anderes Spiel noch auf der Liste?
Also emotional ganz klar Schalke, aber spielerisch das beste Spiel war für mich das 5:1 in Fürth. Ich finde, das war von A bis Z einfach erste Sahne. Und oh Gott, Sahne, da denke ich wieder Kirsche auf Torte, um Gottes Willen, weil auch Fürth, also da hat man auch so ein bisschen Frieden geschlossen mit diesem verdammten Fürth. Deswegen finde ich, dieses Spiel ist fast so ein bisschen unterschätzt, weil das fand ich, das war wirklich wow. Also das war mega gut und ja, Köln ist dann für mich auch an 3. Also emotional Schalke, dann aber spielerisch Fürth und dann Köln.
Kurzer Fun-Fact, Stefan, bevor du berichtest. Hamburg ist ja jetzt auch in Fürth, die sozusagen die Meisterschale verspielt, wie wir vor 2 Jahren. Ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hat die Marcel Spuren so schön gestern noch in der Mixzone so süffisant gesagt. Ja, in Fürth kann man am letzten Spieltag auch mal verlieren. Grins, grins. Und er hat sich natürlich, Schuh hat sich natürlich auch besonders gefreut als Ex-Kölner, dass der FC Tabellenführer und Zweitligameister geworden ist. Aber ja, also es zeigt, vielleicht hat der HSV jetzt auch sein Kirsche-Torte-Erlebnis. Ich glaube, auf Malle waren wir nicht, aber ja, wie dem auch sei.
Ich glaube, nach
Ja,
7 Jahren ist es denen egal, wie, ich glaube, Hauptsache erste Liga.
Ja, aber gut, eben der HSV hat, ja, der Zweitliga-Dino, er wird mir fehlen. Klar, ich bin immer gern nach Hamburg gefahren. Ist nächstes Jahr weder zum HSV noch zu St. Pauli. Das ist schon blöd und Kiel ist dann doch noch ein bisschen weit und gibt als Stadt nicht so viel her wie Hamburg. Aber gut, das muss man dann sehen, wie die Reisepläne nächste Saison koordinieren. Für mich auch ganz klar Schalke, weil das war. Da waren die Lilien auch zur Halbzeit quasi tot, lagen 1:3 hinten durch den Elfmeter von Fraser Hornby, der noch so ein bisschen am Leben gehalten hat. Und dann die Mannschaft, die über ein Jahr komplett blutleer gespielt hat, quasi kein ganz, ganz wenige Spiele gehabt hat, wo sie mal so Emotionen und Kampf und Wille gezeigt hat, die dreht tatsächlich noch ein 1:3 in 5:3. Und da war wirklich. Da hast du gesehen, die Mannschaft lebt noch, die kann das noch, die kann noch Fußball spielen. Die haben auch die Stärke, so ein Spiel zu drehen. Man muss immer noch sagen, dass das natürlich auch Die hätten ja auch nach der Halbzeit da schon das 1:4, also 4:1 für der Schalke erzielen können. Das ist nicht passiert, aber dass die Mannschaft einfach nach so einem Rückstand nochmal zurückkommt, das war stark. Und in dem Kontext war dann auch zwei Spiele später das Spiel in Karlsruhe, wo ich auch noch Zweifel hatte, wo sie auch relativ früh zurücklagen. Erst, wenn ich es richtig in der 0:1, aber auch 1:2 und dann tatsächlich aber auch wiedergekommen sind. Da hatte ich das Gefühl, okay, da ist diese Saison doch mehr drin als vorher und die Mannschaft ist nicht so tot, wie wir alle gedacht haben, vor allem nach dem Elversberg-Spiel.
Gute liebe Lilien-Fans, ihr habt noch nicht abonniert, dann müsst ihr das aber rasch nachholen. Denn wenn wir die 1000 Abonnenten erreicht haben, werden wir ein Gewinnspiel starten. Dazu unten in der Beschreibung gibt es mehr Informationen. Lesen, reinklicken und teilnehmen.
Ja, machen wir es an Personen fest. Fußball lebt auch immer von Personen. Wer war für euch so der Spieler der Saison? Jako, hörst du an?
Also wenn ich jetzt so die positivste Überraschung hervorheben würde, dann würde ich tatsächlich Vukotic heranbringen, weil ich glaube, als der Transfer letzte Saison im Sommer getätigt worden ist, hat keiner damit gerechnet, dass der so eine prägende Rolle bei uns in der Innenverteidigung, in der allgemeinen Verteidigung übernehmen wird oder auch mal beim Köpfen vorne, beim Torschießen. Tue ich mich ein bisschen schwer, weil viele auf dem gleichen Niveau waren. Aber wenn ich so die positivste Überraschung holen würde, dann wäre es tatsächlich Vukotić.
Ja, der ist ja auch viel von Florian Kohfeldt gelobt worden. Er hat immer wieder gesagt, Florian Kohfeldt, dass es für ihn der Spieler der Saison ist. Ich hätte noch einen anderen auf der Liste, aber Nick, sagst du, wie sieht es bei dir aus?
Das ist immer gut, dass Jako als erstes ziehen darf und du dann als letztes. Dann bleibt noch ein bisschen was übrig für mich. Ich würde ganz gerne auch den Kilian Corridor erwähnen. Den hat nun wirklich auch gar keiner auf dem Zettel gehabt aus der zweiten französischen Liga. Auf den musste erst mal kommen. Der macht mir Spaß. Bei dem sehe ich auch noch tolles Potenzial. Ist einfach ein mega Fußballer. Mit der beste Fußballer, finde ich, den wir im Kader haben. Und unser Phönix aus der Asche, Fraser Hornby, was haben wir alles geschimpft über ihn und haben gedacht, wird nie einer, das ist gar keiner, hatten die Tomaten auf den Augen, als sie gescoutet haben und alle bösen Worte Richtung Carsten Wehlmann noch hinterhergerufen. Müssen wir echt sagen, puh, wow, eine tolle Entwicklung hingelegt, finde ich eine ganz prägende Figur geworden in dieser Saison, auch taktische Flexibilität an den Tag gelegt, auf der 10 manchmal wertvoller als vorne drin. Also ich finde, der hat auch eine super Entwicklung genommen. Und dann würde ich gerne einfach mal, um sie genannt zu haben, weil ich die auch beachtenswert finde, Luca Masaila hat auch eine schöne Entwicklung genommen. Und da hat man auch so das Gefühl, Mensch, der ist jetzt, schade, dass die Saison bei dem vorbei ist, weil der war jetzt soweit. Und da bin ich mal gespannt, ob er nächstes Jahr, muss er ja eigentlich, nochmal eine Schippe drauflegt. Also da habe ich nur im letzten Drittel der Saison auch nochmal eine schöne Entwicklung gesehen. Und klar, naheliegend wäre zu sagen Littberg, aber irgendwie, ich weiß nicht. Nee, also mein Herz sagt Corridor ganz klar und danach Hornby, Masaida.
Ja, also mein Favorit ist Fraser Hornby auf jeden Fall. Der hat einfach, wie du es ja eigentlich auch schon gesagt hast, also was hatte der für einen Stand, Fehleinkauf, auch diese Stimmung im Stadion, jedes Mal, wenn er am Ball war, setzte einen Murren an, es waren keine Pfiffe, aber du hast schon gemerkt, so, oh, nicht schon wieder der Hornby, oh, und jetzt macht er das schon wieder falsch und das war schon echt bitter, das hat mir wirklich leid getan für ihn und dass der so stark dann gekommen ist und gestern halt auch wirklich bester Mann auf dem Platz war auf jeden Fall, das ist schon, also hat mich tierisch schön gefreut und zeigt eben, dass da eben auch ein Carsten Wehlmann ein gutes Auge hatte tatsächlich. Das muss man auch mal wieder sagen. Und das gute Auge, weil ich in den letzten Tagen immer wieder gelesen habe, wie sehr Fernie geschmäht wurde, was ich komplett erschütternd finde. Also wie man auf diese Idee kam. Also um dann nochmal die Vukotić ist ein Fernie-Einkauf von seinem Ex-Verein und Conedor und Lidberg, die beiden Offensivspieler, die hat er auch geholt. Also allein das und Masaila ist auch ein Fernie-Transfer. Also insofern, Leute, bitte, wenn ihr anfangt hier jetzt auf Fernie einzudreschen, denkt erstmal vorher ein bisschen nach und guckt euch den Kader an. Das kann nicht sein. Wirklich, sorry. Also muss ich jetzt einfach mal sagen, habe ich null Verständnis dafür. Gut. Aber vielleicht haben wir trotzdem, ich möchte jetzt nicht irgendwie Spieler an den Pranger stellen, aber so vielleicht Spieler, die aus eurer Sicht ein bisschen hinter der Erwartung zurückgeblieben sind. Nick, jetzt musst du mal anfangen.
Ausgerechnet da. Ich hätte sonst gesagt, der Herr Verletzungspech, der war unser schlimmster Begleiter und die negativste Überraschung, weil ich mir auch schwer tue, jetzt jemanden tatsächlich da namentlich zu nennen, aber man kann es ja mal vorsichtig ausdrücken. Wo ich echt noch Potenzial sehe, ist bei Spielern wie Lopez, der einfach doch an vielen Toren mitbeteiligt war, sagen wir es mal so. Ich hätte mir auch von Nürnberger unter dem Strich ein bisschen mehr erwartet. Das hat mich jetzt auch, also ich dachte, weil der auch einer der wenigen Lichtblicke in der Bundesliga-Saison war, dass da in der zweiten Liga noch mehr sein Stempel aufgedrückt wird. Aber leider, also da würde ich mir gerne noch eine Entwicklung wünschen in Zukunft. Und ansonsten würde ich jetzt eigentlich, ich möchte da jetzt auch niemanden tätowieren mit negativen Überraschungen. Da tut man, glaube ich, jetzt keinem einen Gefallen mit.
Also ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Klar, wir haben unsere Spieler gehabt, die wir mal hier und da mal kritisiert haben, aber auch nicht, weil wir denken, dass sie schlecht sind, sondern weil wir wissen, dass sie eigentlich mehr können. Und wie du schon gesagt hast, hinter den Erwartungen sind. Ich war in der Vorrunde ein großer Fan von Förster. Und der in der Rückrunde ja leider, der ja auch dann mehrere Spiele gefehlt hat, aber dann auch nicht mehr so richtig Fuß gefasst hat, war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich halt weiß, dass er uns eigentlich mit seiner Übersicht und mit seiner Technik und mit seinem Spiel an sich uns sehr viel mitgeben kann. Und da war ich ein bisschen enttäuscht davon. Ansonsten würde ich mir mehr wünschen, Spieler wie Bueno. Wir wissen jetzt auch nicht, ob er nächstes Jahr noch irgendwie bleibt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wisst ihr da mehr, vielleicht reden wir gleich noch darüber, über die Spieler, die jetzt uns verlassen werden. Ansonsten Nürnberger, der ja auch geswitcht ist zwischen Linksaußen und Zentrale, und als er in der Zentralen war, hat uns ja, ich glaube, das wissen ja auch alle, die die Heiner Stube strikt verfolgen, dass wir ein Fan davon sind, dass Nürnberger in eher im Mittelfeld eingesetzt werden sollte als auf den Außen. Aber ansonsten gab es keine Totalauswahl oder sonst irgendwas. Es waren eher Spieler, die dann hinter unseren Erwartungen oder hinter den Erwartungen der Fans geblieben sind, weil sie ja eben mehr Potenzial haben.
Genau, das ist also irgendwie auch mal das wichtig zu sagen. Und vor dem Hintergrund auch, du hast ihn erwähnt, Philipp Förster, der wirklich so toll in der Hinrunde gespielt hat und das leider in der Rückrunde nicht mehr abrufen konnte. Das war wirklich schade. Das hätte der Mannschaft gut getan. Da waren eben auch gesundheitliche Probleme da. Der war eine Zeit lang krank. Das war wirklich schade, weil das wäre auch nochmal so ein, war in der Hinrunde einfach ein Mehrwert auch für das Spiel der Lilien. Und das hatte der Rückrunde leider ein bisschen gefehlt. Und ansonsten, wen ich halt auch nochmal erwähnen möchte, zumindest nicht, weil er spielerisch enttäuscht hat, aber weil ich ihn einfach viel lieber öfter gesehen hatte, Christoph Zimmermann. Also den habe ich gestern noch gesehen, der war dann mit seinen Kindern da, lief er durch die Mixzone und alles. Und das war so ein, in der ersten Saison so ein toller Spieler, der wirklich auch in den Interviews toll war, reflektiert, freundlich, zugewandt, also wirklich, und den haben wir diese Saison einfach so gut wie nicht gesehen. Er hat zwei Kurzeinsätze bestritten und ich habe jetzt auch wieder gehört, so ja, oh, der hat doch nichts mit dem Knie und sowas, also der ist gestern nicht wirklich rund gelaufen, also das muss man sagen. Und ich glaube auch, dass der liebt den Fußball schon. Also ich glaube nicht, dass der jetzt da irgendwie was vorschiebt. Aber das gut, ich stecke jetzt auch nicht so in dem drin. Aber das war wirklich, hat mir auch nochmal wirklich wehgetan, den einfach in der Saison nicht zu sehen. Aber da sind wir eigentlich wieder bei Nix, schlimmsten Begleiter in dieser Saison, dem Verletzungspech, was auch bei ein paar anderen Punkten nochmal wehgetan. Wie gesagt, Paul Will hätte sicher der Mannschaft auch sehr gut getan. Der war, als es nicht lief, immer der beste Spieler in der Mannschaft. Noch noch unter Lieberknecht war, der wirklich, ist ja immer vorne weggegangen. Also auch sicher ein großer Verlust. Umso mehr, und damit schlagen wir den Bogen, umso mehr können wir uns auf die neue Saison freuen, wenn Paul Will wieder zurückkehren wird, wenn Matthias Bader wieder zurückkehren wird. Fabi Holland habe ich gestern kurz zwischen Tür und Angel gesprochen. Der hat auch gesagt, er peilt die Sommervorbereitungen wieder an, und das sei einfach jetzt wirklich zum Haareraufen gewesen, also dass er immer wieder trainiert hätte und dann wieder krank geworden sei und wieder pausieren musste und das. Also auf Fabi Holland können wir uns auch freuen. Was wünschen wir uns denn für die nächste Saison? Nick, was wünschst du dir für die nächste Saison?
Da zitiere ich jetzt ganz gerne mal den frisch gekrönten spanischen Meister Hansi Flick, der gesagt hat, wenn du Babys siehst, wollen die immer lernen, lernen, lernen. Und das in unserer DNA. Und das ist das, was er von seinen Spielern will, dass sie jeden Tag versuchen, so ein bisschen besser zu werden und einfach einen mega Hunger haben. Und ich finde, das würde ich mir wünschen, dass wir eine echte Entwicklung sehen, einen großen Entwicklungsschritt, dass wir einen breiteren Kader haben, mit mindestens einem neuen Außenstürmer, der uns neue Möglichkeiten gibt, einen torgefährlichen Mittelfeldspieler auf der 10 würde ich mir auch sehr wünschen. Da haben wir, glaube ich, echt noch Potenzial und ja, gerne auch noch einen Stürmer, der den beiden, falls auch mal einer ausfällt, da vorne, wenn sie denn bleiben, beide Hornby und Wittberg, ein bisschen Druck macht. Abwarten, was aus Bueno wird. Das wäre auch nochmal so eine Wunschposition. Aber insgesamt Entwicklung, Stabilität, ganz klar. Man muss auch so ein bisschen den Laden zu hinten bekommen. Also Darmstadt muss auch eklig zu bespielen werden wieder. Nicht so billige Tore, die wir kassiert haben. Da hoffe ich jetzt einfach mal darauf, wenn Paul Will fit ist, da gilt er als einer der besten Balleroberer. Und wenn ich mir vorstelle, Kleefisch und Will auf vor der Abwehr, das wäre schon mal ein anderes Bollwerk, was uns vielleicht auch versprechen würde, dass wir da einfach weniger Buden kassieren. Und ja, und wie gesagt, breiterer Kader und mehr taktische Flexibilität, damit es uns nicht so geht wie dieses Jahr, wo wir gegen die Mannschaften, die hinten Beton angerührt haben und so unfassbar schwer getan haben. Und es manchmal auch, man hätte helfen können von oben, ist immer leicht gesagt, aber es fiel uns verdammt wenig ein, und ich finde, da würde ich mir wünschen, dass wir einen Plan B, C, D und vielleicht gerne auch noch E haben.
Ich wünsche mir einfach Konstanz. Ne? Ich brauche nicht jeden Spieltag einen 5-1-Sieg oder einen 3-0, aber wenn wir mal Konstanz, irgendwie 10 Spiele wieder mal ungeschlagen sind hintereinander mit einem knappen 1-0 oder auch mal ein dreckiges 1-1 gegen einen nächstes Jahr wahrscheinlich dann gegen Bochum oder so, ne, die dann auch wieder vorne angreifen werden. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten Charakterspieler, die über die Mentalität kommen, ne, like Kleefisch, dass da jetzt auch jemand kommt, der in der Kabine, auch die, ich meine, Tobi Kemper kann man nicht ersetzen, aber dass das in diese Richtung geht, dass wir da Spieler auch zugewinnen, die dann auch die Linie relativ schnell verinnerlichen und auch dass das nicht verloren geht, das, was in unserer DNA steckt, also des Vereins. Ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen unter mit dem neuen Stadion, was wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben. Auch die Ambitionen, die wir haben, auch in der ersten Liga, dass wir gespielt haben, aber wir dürfen nie vergessen, unser Slogan, also hier mit unseren Armbändern, du musst kämpfen, ne, dass wir dann auch das Herz auf den Platz lassen und dass das Bölle eine Festung wird. Ansonsten würde ich mich über Spieler freuen, die auch mal dribbeln können. Nick, letztes Jahr ein Burjo, den wir nicht verpflichten konnten, was wir gesehen haben, was der in Magdeburg gemacht hat. So ein Spieler, der dann auch mal zwischen die Ketten gehen kann und auch mal so eine taktische Grundeinstellung des Gegners, wie einer, der hinten drin steht, von den letzten Mannschaften, sage ich mal, die da Beton anrühren, die dann einfach mal ein bisschen wirbeln können und ein bisschen die taktische Grundordnung durcheinander bringen. Ne? Ansonsten würde ich mir auch einen Erfahrungsspieler wünschen, auch Richtung Förster, der dann auch mal Jahre in der Bundesliga gespielt hat und jetzt vielleicht auch nicht mehr so die großen Ambitionen hat, ne, auch schon vielleicht in den 30ern angekommen ist, aber noch der Mannschaft etwas mitgeben kann mit der Erfahrung und auch die Spielerqualität, die er da mitbringt. Ja, ansonsten mein Motto auch, nicht kleiner machen, als man ist. Wir sollten selbstbewusst als SV Darmstadt auftreten und auch gegen die großen Mannschaften, auch wenn jetzt große Mannschaften wie Köln und Hamburg diese Liga verlassen, werden Bochum und Kiel runterkommen und die werden auch wieder Ansprüche haben, vorne anzugreifen. Und Mannschaften wie Hannover, Nürnberg, Düsseldorf, genau, die darf man dann nicht vergessen. Hertha, Schalke, die sind ja noch alle mit dabei. Ne? Die werden auch alle ihre Ansprüche und Ziele definieren für die nächste Saison. Aber wir dürfen uns nicht mal kleiner machen, als wir sind. Und wir müssen, ich bin von der Mentalität auch im privaten Leben oder sonst irgendwie, oder wenn ich hier in der Kreisliga Fußball spiele, man muss einfach diese Gewinnermentalität etablieren. Und die muss man dann auch in der Kabine, über den Trainer, über den Vorstand, über den Verein, über die Fans muss man das herantragen und im Stadion dann auch an die Spieler weitergeben. Und das ist mir wirklich ein sehr wichtiges und persönliches Anliegen.
Ja, ihr habt eigentlich beide schon alles gesagt. Also Konstanz ist wirklich was, wenn man jetzt nochmal zurückblickt. Anstrengende Saison. Marcel Schuhn hat das gestern auch nochmal gesagt. Er ist froh, dass jetzt endlich Urlaub ist, weil die Saison eben auch wirklich viel Kraft gekostet hat. Wenn man sich das nochmal überlegt, mit den Hoffnungen, dass die Mannschaft sich nach dem Bundesliga-Abstieg erholt, dass dann diese Hoffnungen enttäuscht werden, dass es den Trainerwechsel gibt, dass die Mannschaft dann plötzlich wie aus einem Guss spielt, ganz stark ist. Man wieder anfängt zu träumen, Mensch, klappt das jetzt doch noch mit dem Wiederaufstieg? Dann den kompletten Eindruck, man denkt doch, oh, jetzt könnte die Mannschaft doch wieder absteigen. Dieses ständige Auf und Ab, das war schon eine brutale Anstrengung. Und dann jetzt, ich will jetzt sagen, mit Hängen und Würgen kann man schon sagen, über die Ziellinie gerettet hat und das Worst-Case-Szenario verhindert hat. Weil, also das muss man ja auch sagen, also Darmstadt wäre nicht der erste Verein, der zweimal hintereinander absteigt, also von der Bundesliga bis in die dritte Liga. Das haben wir leider schon öfter erlebt. Das also durchaus möglich. Das wurde verhindert, aber so ein bisschen eine ruhigere Saison. Und wenn ich ganz groß die Ziele formuliere, also ich hätte auch nichts, also gegen ein 5 zu 1 gegen Kaiserslautern wieder. Und wenn es ganz toll läuft, dann dürfen es auch mal 2-5 zu 1 sein gegen Kaiserslautern, beziehungsweise zumindest auch noch zwei deutliche Siege gegen Kaiserslautern. Das heißt nicht, dass ich was gegen Kaiserslautern habe, sondern Kaiserslautern steht für die anderen Vereine. Ich freue mich genauso, wenn die Mannschaft auch stark gegen Schalke, Hertha und vor allem gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller spielt, weil das war wirklich einer der Schwachpunkte in der laufenden Saison, dass man einfach gegen die Teams aus dem Tabellenkeller nicht gepunktet hat. Ja, damit sind wir, glaube ich, durch für die heutigen Themen. Was ich noch sagen möchte unbedingt, ist Dank erstmal an alle jetzt für die laufende Saison, die hier bei der Heinerstube mit dazu beigetragen haben, dass das wirklich so gut gelungen ist, dass wir wirklich auch mittlerweile eine relativ stetig wachsende Community haben. Aber wir sind natürlich immer noch, wir haben immer noch Luft nach oben. Das ist wie mit den Babys, die Nick erwähnt hat. Freut die, wenn sie wachsen, mehr dazu lernen, mehr dazu gewinnen und so. Wir sind jetzt kurz vor den 1000 Abonnenten. Deswegen lasst uns sehen, dass wir die 1000 zubekommen, dass wir die 1000 voll bekommen, dass wir drüber kommen. Unterstützt uns. Ihr könnt auch Kanalmitgliedschaften abschließen, das ist auch noch eine Möglichkeit. Und wenn wir die 1000 voll haben, dann werden wir auch noch also die 1000 Abonnenten voll haben, dann werden wir auch noch ein Gewinnspiel starten. Dazu gibt es nochmal Sonderinformationen dann. Ja, soweit von mir, euch beiden auch nochmal ganz besonders vielen Dank, aber wie gesagt, allen anderen auch. Erster Linie muss ich hier nochmal den Jörg nennen, der jetzt seit einigen Monaten hinter den Kulissen hier wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Heinerstube deutlich professioneller nochmal geworden ist, und wir arbeiten auch weiter dran. Und ansonsten werden wir uns auch in der Sommerpause vereinzelt mal wieder melden, nicht in der Taktung wie bisher, aber auch nicht so, dass wir komplett in den Winterschlaf gehen oder in den Sommerschlaf, besser gesagt. Insofern vielen Dank an euch alle, macht's gut und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor! Tor! Tor!